Die Erziehung von Kindern ist eine herrliche Aufgabe, auch nicht etwas, was man, wie ich sagte in der letzten Stunde, man nebenher machen kann, sondern man muss sich der Aufgabe widmen. Man muss sich den Kindern zuwenden, man muss Zeit mit ihnen verbringen. Von uns lernen sie, und wenn man Kinder sieht, bei denen die Eltern geraume Zeit und Interesse und viel Mühe gegeben haben, um sie zu erziehen, ist es ein Genuss, eine Freude, in ihrer Gegenwart zu sein. Und die gibt es, und preis den Herrn, dass es die gibt. Ich möchte nur kurz den Überblick noch einmal am Anfang dieser Stunde geben. Wir sahen in der ersten Stunde Gottes Plan, Beziehung zur Gemeinde hautnah dargestellt, Hesekiel 16. Christus liebt seine Braut, Stunde 2, der Ehemann liebt auch seine. Die Gemeinde ehrt Christus, die Ehefrau ehrt auch ihren Mann. Die vierte Stunde, Reden und Hören, die Kommunikation. Die fünfte Stunde, das Feiern unserer Einheit, die sexuelle Seite unserer Ehe, die Feierlichkeit. Und diese Stunden, die Kindererziehung, liebe sie erstens durch Gebet mit sie und für sie, mit ihnen und für sie. Zweitens, liebe sie durch vorbildliches Vorleben. Drittens, liebe sie durch anhaltende und Annahme und Bestätigung. Immer wieder neu bestätigen. Übrigens, das habe ich nicht gesagt. Das hätte ich sagen sollen. Es gibt immer drei Predigten, die man vorbereitet, die man vorträgt, die man gerne gegeben hätte. Und jetzt, bevor ich weitermache, füge ich etwas hinzu. Immer wieder hatte ich die Theorie, dass man etwa 10:1 arbeitet. 10 Bestätigungen, Annahme, Streicheleinheiten, Umarmungen für eine Züchtigung. Und ich erzählte das im Unterricht vor ein paar Jahren. Und ein Student sagte, weißt du, dass Disney World es 18:1 macht? Das heißt, die Kunden, die zu diesem Theme Park kommen, wollen 18 positive Erfahrungen machen für jedes Stück Dreck, das sie irgendwo in einem Klo finden. Also eine negative Erfahrung wird aufgehoben durch 18 positive, sagt Disney. Meine Theorie war 10:1. Ich weiß es nicht, wo es liegt. Nur weiß ich, es ist nicht 1:1. Eine Umarmung hebt nicht auf das Gewicht von einer Züchtigung. Und so denke ich, das Kind, wenn ich das so beschreiben könnte, das Kind sollte im Wasser der Annahme schwimmen und ab und zu geblockt werden. Aber das Wasser, in dem das Kind schwimmt, sollte das Wasser der Annahme sein. Egal was passiert, ich werde hier angenommen, ich werde hier geliebt und es wird mir ständig bestätigt. Ups, hier kommt ein Stoppschild. Das ist die Züchtigung. Aber sonst, das Leben des Kindes sollte ein Leben sein, wo die Eltern die Annahme bestätigen. Liebe durch notwendige Korrektur, die letzte Stunde und diese Stunde, liebe sie durch das Einprägen vom Wort Gottes und biblischen Werten, und die achte, liebe sie durch das demütige Zugeben eigener Versagen und die Bitte um Vergebung. Das ist diese Stunde. Erstens, liebe sie durch das Einprägen vom Wort Gottes. Schlage bitte 5. Mose auf, Kapitel 6. 5. Mose, Kapitel 6. Übrigens, es ist äußerst wichtig, wer das geschrieben hat. Manche Theologen, die behaupten, besser zu wissen, sagen, Mose hat die ersten 5 Bücher nicht geschrieben, aber Jesus war anderer Meinung. Und ich bleibe bei Jesus. Jesus sagte, Mose hat sie geschrieben. 1. Mose 6, 1-8. Und das ist das Gebot, die Satzungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat. Dass ihr sie tun sollt, in dem Land, in das ihr zieht, um es in Besitz zu nehmen. Dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest und alle seine Satzungen und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, alle Tage deines Lebens, damit du lange lebst. So höre nun Israel und achte darauf, dass sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr gemehrt werdet. So wie es der Herr, der Gott deiner Väter verheißen hat, in einem Land, in dem Milch und Honig fließt. Höre Israel, jetzt Schamma Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst, und sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore schreiben. Vers 20. Wenn dich nun dein Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind das für Zeugnisse, Satzungen und Rechtsbestimmungen, die euch der Herr, unser Gott, geboten hat, so sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte des Pharao in Ägypten. Und der Herr führte uns mit starker Hand aus Ägypten. Und der Herr tat vor unseren Augen große und furchterregende Zeichen und Wunder in Ägypten, an dem Pharao und an seinem ganzen Haus. Uns aber führte er von dort heraus, um uns hierher zu bringen und uns das Land zu geben, das er unseren Vätern zugeschworen hat. Und der Herr hat uns geboten, alle diese Satzungen zu halten, dass wir den Herrn, unseren Gott, fürchten und es uns gut geht alle Tage und er uns am Leben erhält, wie es heute der Fall ist. Und es wird uns zur Gerechtigkeit dienen, wenn wir darauf achten, alle diese Gebote vor dem Herrn, unserem Gott, zu tun, wie er es uns geboten hat. Es den Kindern weitergeben. Zu lehren, zu unterrichten, zu unterweisen, biblische Werte. Auch noch dazu Sprüche 22, Vers 6. Erzieht den Knaben in den Weg, den er gehen soll. Und wenn er alt wird, so lässt er nicht davon. Ich übertrage diesen Vers. Mache den Weg schmackhaft, den der Junge gehen soll. So lässt er nicht davon, wenn er bärtig wird. Das Wort erzieht ist das Wort schmackhaft machen. Die Hebamme hat oft ein klein wenig Honig genommen nach der Entbindung und es in den Gaumen von dem Kind getan, dass das Kind beginnt zu lutschen. Schmackhaft machen. Es ist nicht so, dass wir Väter hinter ihnen stehen mit einer Peitsche und sie dahin treiben, wo sie hingehen sollen, sondern sie sollen durch unser Vorbild das vorgelebt bekommen, dass sie sehen an unserem Vorbild, das ist was Positives. Der Papa macht das. Das ist was Positives. Die Mama macht das. Meine Oma machte das. Und es den Kindern schmackhaft machen. Und ich denke, wenn wir die Erziehung so im Auge haben, unsere Vorstellung der Erziehung, die ist, dass wir es immer schmackhafter machen wollen für sie. Wie können wir das positiv machen? Dann helfen wir den Kindern, die Werte, die wir vorleben und die wir auch weitergeben, dass sie verinnerlicht werden in dem Leben des Kindes. Das bedeutet, bei den Kindern auch viel Zeit zu nehmen. Und bei den Kindern, wo sie klein waren, haben wir biblische Geschichten gelesen. Wir haben in der Zeit, ich kann mich erinnern, unser ältester Sohn, wie alt wird er gewesen sein, vielleicht 4, 5. Ich glaube, 2 waren da und der war 4 oder 5. Und wir lasen aus der Living Bible. Und was ich merkte, war hochinteressant und sehr positiv einerseits. Wir lasen eine neue Übersetzung, eben um die Formulierung, die anders war, um neu zu denken über die Bibel. Es ist gut, ich lese gern die deutsche und dann die englische und dann eine andere englische und eine andere deutsche. Die neue Formulierung regt mich an, nachzudenken über die Bedeutung von einzelnen Versen. Und so waren wir dabei, weil wir wussten, die Living Bible ist eine Übertragung und nicht eine Übersetzung. Und wir wussten, frei übertragen von Ken Taylor, wir wussten, ja, wir erwarteten nicht eine Übersetzung. Und häufig am Tisch habe ich etwas gelesen und beide von uns, meine Frau und ich, haben gesagt, wie wird das wohl sein in einer Übersetzung? Und so holten wir eine Übersetzung und lasen das. Aha, okay, das hat er verstanden. Okay, also die Übersetzung. Und wir verglichen. Wir machten das einige Tage und kamen wir zu noch einem Vers und Ich habe gesagt, wie wird das wohl sein in der Übersetzung? Und holten die Übersetzung und unser Junge fing an zu weinen. Er sitzt da, 4, 5 Jahre alt, ich weiß es nicht genau wie alt, aber jung. Und er sagte, if that's not the right Bible, get rid of it. Wenn es nicht die richtige Bibel ist, entferne es, weg damit, lies die richtige. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Und wir haben aufgehört, das zu lesen. Es war für uns Erwachsene eine Vergleichssache, dass ich mehr denke beim Lesen. Aber es irritierte ihn total. Und natürlich, wir haben es sofort gelassen, auf die Seite gelegt und nie wieder in die Hand genommen für diesen Zweck. Ich habe ab und zu The Living Bible genommen, einfach nur zu sehen, wie er das formuliert, aber nicht für das Lesen am Tisch bei der Familie, weil er irritiert war. Biblische Geschichten, wo die Kinder klein waren, auch mit Bildern, also kindgerecht, wo die Kinder klein sind, biblische Geschichten vortragen. Und das ist interessant, wie die Kinder das auch lernen. Eine kleine Geschichte, rechts erzählt und links ein Bild. Und so verbinden sie die Geschichte mit dem Bild und mit der Zeit können sie das Bild angucken und die Geschichte erzählen. Sie haben die Geschichte verinnerlicht anhand von dem Bild. Sie hörten es, sahen es und können es auch wiedergeben. Sie nehmen die Wahrheiten auf und sie haben eine viel, viel größere Kapazität, früh aufzunehmen, als die meisten Eltern ahnen. Ich sagte von Hannah gestern, sie brachte den 3-jährigen Samuel zur Stiftshütte in Silo und der Text in 1. Samuel Kapitel 2 sagte, und er betete den Herrn dort an. Er, der Junge. Woher konnte er das tun? Weil die Prägung durch die Weitergabe von biblischen Geschichten, die Hannah hat gewusst, ich habe nur diese Zeit mit meinem Sohn. Ich gebe ihn in die Stiftshütte zu Eli. Ich habe nur diese wenigen Monate. Ich denke, Tag und Nacht, wo er wach war, waren biblische Geschichten und biblische Lehre auf ihrem Mund. Und sie hat ihm vollgepumpt mit allem, was sie wusste von Gott und hat es weitergegeben. Frage, gibt es was Wichtigeres? Kaum. Wir in unseren Breitengraden, in unserer Gesellschaft im Westen, sind so beschäftigt mit so vielem und vernachlässigen die Weitergabe von diesen biblischen Werten, wo die Kinder so aufnahmebereit sind. Gerade dieser Sohn, der Älteste, weil er so interessiert war in biblische Dinge, total offen. Wir hatten das Vorrecht, nach Israel zu fliegen, 75, und er war 6. Und wir nahmen ihn mit. Ich habe eine Regel gehabt, das war eine tolle Zeit, eine Regel gehabt, wo ich auch bin, muss ich deine Hand spüren, hier in meiner hinteren Tasche. Ich muss dich spüren, die ganze Zeit. Also du darfst mich nicht verlassen. Und die ganze Zeit lief er so, angehängt an meiner Tasche. Und wo wir dann irgendwo waren, ich sagte, okay, jetzt kannst du loslassen. Aber es war mir wichtig, dass er nicht abhanden kommt, irgendwo in der großen Menschengedränge. Und wir haben Dinge erklärt, biblische Geschichten erklärt. Sein U-Boot fuhr dahin, er war im Mittelmeer unterwegs und konnte noch einmal in Israel sein, als Erwachsener. Und ich fragte ihn anschließend, konntest du dich an irgendwas erinnern? Kaum. Mir war das weniger wichtig, dass er sich erinnern konnte, als in dem Fall, wo er 6 war, habe ich gedacht, dann bleibt ihm in Erinnerung das heilige Land als schmackhaft. Mir ging es um diesen Begriff schmackhaft machen bei ihm. Und dass er heute auch Bibelarbeiten macht in seiner Gemeinde und Schulung macht und großes Interesse hat und mich immer wieder fragt um Unterlagen und Hilfe, ist auch eine besondere Freude. Das hat nicht nachgelassen, sondern er macht es auch weiter bei seinen Kindern. Und in der Zeit, als wir in Israel waren, wir waren in Yad Vashem im Denkmal. Ich zeigte auf die Flamme. Ich zeigte auf die verschiedenen auf dem Boden gezeichneten KZ-Lagern, wo so viele Juden starben. Und ich erklärte ihm, das ist ein Denkmal, wo viele Juden starben. Zu Händen von Deutschen. Und der Sechsjährige wendet sich an mich und sagt, Papa, warum haben Sie das getan? Ich wendete mich ab und weinte. Und ich sagte, Ryan, ich weiß es nicht. Nur weiß ich eins, wenn der Herr es je erlauben sollte, dass wir einen kennenlernen dürften, der daran beteiligt war, haben wir die Möglichkeit, ihm zu sagen, der Herr Jesus hat ihn lieb. Weißt du, diese Momente, ob er sich daran erinnern kann, weiß ich nicht, aber ich sehr wohl. Und was ich von meinem Sohn lernte durch seine Frage, werde ich nie vergessen. Wir Eltern geben weiter, ja, aber dabei lernen wir auch. Wir lernen eine ganze Menge mit unseren Kindern. Wir haben auf Vorbild von Vater Ten Boom 1978 begonnen, die Bibel kontinuierlich durchzulesen. In dem Film Die Zuflucht ist die wunderbare Szene. Vater Ten Boom sitzt da am Esstisch mit Betsy. Corey fehlt. Sie essen. Vater sagt, jetzt kommt die Zeit, wo wir die Bibel lesen und hol deine Schwester. Corey kam, er las die Bibel, er betete und sie gingen. Und es schnallte bei mir. Ich sagte, wunderbar, sie konnte fehlen bei der physischen Mahlzeit, kein Problem. Aber nicht beim Wort Gottes und Gebet. Das Wort Gottes und Gebet, dass Gottes Stimme täglich gehört wird in unserer Familie. Wir haben, wenn ich recht, ich vergesse immer wieder, wir haben die Bibel 7-mal durchgelesen, laut am Tisch, und wir sind beim 8. Mal, denke ich, bei 5. Mose, vom Abflug. Ein Kapitel pro Tag. Jetzt lesen wir die Bibel deutsch zu Hause, meine Schlachterbibel. Wir haben eine extra, dort am Tisch, eine Bibel extra am Tisch, dass wir die Bibel nicht suchen müssen. Es ist immer nur für den Zweck bestellt. Und diese kleinen Klebezettel tue ich da an der nächsten Stelle, dass wir wissen, wo wir aufhörten. Und egal, wer da ist, Christ oder nicht Christ, Freund oder Feind, wenn die Mahlzeit zu Ende kommt, wir lesen die Bibel und beten. Einfach als tägliche Gewohnheit, als Familie, dass Gottes Stimme gehört wird in unserer Familie. In Deutschland hat man etwas eine herrliche Einrichtung gehabt. Amerika, wegen der Größe des Landes, hat ganz andere Sitten. In Amerika hat man Mittagessen in der Schule für die Kinder. Ich bin 25 Kilometer entfernt von der Schule, von Highschool. Also das heißt, man kann nicht schnell nach Hause springen und essen. Aber unsere Kinder in Stuttgart konnten die paar Straßen nach Hause laufen und wir hatten Mittagessen zusammen. Und Mittagessen lasen wir die Bibel, abends las ich andere Bücher. Oft Missionsbücher von Helden. Helden, die Dinge erlebt haben mit Gott und Dinge erfahren haben mit Gott, die wir als Eltern nicht erlebt hatten. Also von geistlichen Männern und Frauen Gottes der langen Vergangenheit und der jüngeren Vergangenheit, die große Dinge mit Gott erlebt haben. Hauptsächlich biblische Bücher, aber auch einige andere. Unsere Kinder besuchten die Anne-Frank-Schule in Stuttgart. Wir lasen das Tagebuch der Anne-Frank und fuhren dann nach Holland und besuchten das Haus, besichtigten das Haus. Wir lasen die Zuflucht, wo die Jungs ein bisschen älter waren. Ich hatte mehrmals sie mitgenommen nach Dachau, mit amerikanischen Freunden, um die Führung dort zu machen. Aber immer habe ich die Kinder hinter mir gehabt in der Ausstellung und liefen einfach durch und erklärte gar nichts. Aber nach dem Lesen des Buches Die Zuflucht gingen wir dahin und nahmen geraume Zeit, um alles zu erklären, damit sie begreifen, was dort passiert ist. Und wir besichtigten auch das Haus in Haarlem in Holland von Familie ten Boom. Wir haben Dinge getan mit ihnen und sie in Kontakt gebracht mit Leuten, die ihnen mehr zeigen konnten als wir, also andere Christen. Denn wir sind nur zwei und es gibt viele, viele andere. Ich las das Buch Herren der Erde vor von Don Richardson, ein Buch über Stanley Dale, ein Australier, der in Papua-Neuguinea war. Hat jemand das Buch gelesen? Keine Hand, eine Hand, paar. Preis den Herrn, ein mächtiges Buch, ich las es und dann habe ich gedacht, ach, ich muss es den Kindern vorlesen. Und ich wusste, ich hatte gewonnen, wenn sie sagen, Papa, noch ein Kapitel. Und ich sagte, nee, nee, also bis morgen. Ich wollte sie fesseln und dass der Haken drin war, dass sie noch mehr wollten. Und sagte ich, es kommt morgen. Nun, Stanley Dale starb als Märtyrer. Er wurde angeschossen und er stand da, wurde beobachtet von einigen anderen Christen, wie er umringt war. Und er hat die Pfeiler aus seinem Körper gezogen und gebrochen und auf den Boden geworfen, wo er geschossen wurde. Er stand da und als Held starb er. Und auch Mr. Masters von Iowa starb wenige Minuten später in gleicher Weise. Stanley Dale hatten sie schon angeschossen und sie hatten die Pfeiler in Düngemittel, in Kot getaucht, dass wenn die Leute durch den Pfeilschuss nicht sterben, sie durch die Infektion sterben. Und er wurde schon angeschossen vorher und kam weg und kam ins Krankenhaus und überlebte. Und das hatten sie noch nie erlebt, dass jemand das überlebt. Sie haben gedacht, das ist übernatürlich. Und wo er dann starb, zerstückelten sie die beiden Leiber. Ich las das den Kindern vor. Der Kleine, der hat so, es war zu viel für ihn. Und er rutschte runter von meinem Schoß und ging ins Spielzimmer, machte die Tür zu und begann Lärm zu machen drin, dass er mich nicht hört beim Lesen, weil es zu viel war für ihn zu der Zeit. Oft habe ich beim Lesen natürlich tiefe Emotionen gezeigt. Bei der Hochzeit unseres ältesten Sohnes hat er und seine Frau beide ein Wort an uns gerichtet, ein Dankwort an die Eltern, also Lennell an ihre Eltern und Ryan an seine. Und unter anderem dankte Ryan für das Vorlesen der Bücher. Vielleicht sollte ich dazu gesagt haben, für 30 Jahre hatten wir keinen Fernseher. Und ich denke, das Vorlesen erweckt viel, viel mehr von der Fantasie eines Kindes als die Glotze. Der Fernseher nimmt eigentlich die Fähigkeit zu fantasieren, wo Bücher die Fähigkeit erwecken, zu fantasieren und einfach zu denken. Und so würde ich vorschlagen, vor allem hörte ich diese Tage von einem jungen Paar, sie haben sich entschlossen, Fernseher abzuschaffen. Und ich konnte nur jubeln und ich sage, ich denke, es ist vielleicht weise, man kontrolliert, wenn man einen Fernseher hat, man kontrolliert und beherrscht, dass dieses Gerät uns nicht die wichtige Zeit nimmt für die Weitergabe des Wortes Gottes. Die Werte, die dort im Fernseher vermittelt werden, sind meistens Werte, die total gegen dieses herrliche Buch sind. Sie sind Werte und Erfahrungen und Veranschaulichungen, die sich einschleichen in unsere Denkweise und unsere Kinder werden damit beeinflusst. Und dann sollten wir uns eigentlich nicht wundern, wenn sie gerne hier und dort zu Dingen greifen und Dinge tun, die antibiblisch sind, aber sie haben es oft dort aufgeschnappt. Das Leben schmackhaft machen, das Wort Gottes einprägen, biblische Werte weitergeben. Ich sagte gestern, dass ich unsere Söhne, wo sie klein waren, durch das Rotlichtviertel in Stuttgart selber durchfuhr, persönlich, damit ich ihnen diese Vorstellung mache und auch die Erklärung mache, was dort geht und was diese Frauen tun und was damit zusammenhängt, damit sie nicht überrascht werden damit. Ich war 19 in Berlin, in Charlottenburg und lebte in der Bismarckstraße, wenn ich mich richtig erinnere, um die Ecke von der Bismarckstraße, irgendeine Straße dort, die große, fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall, ich musste am Rotlichtviertel vorbeifahren mit 18. Das war das erste Mal, wo ich sowas gesehen hatte hier in Berlin. Und ich wollte, dass meine Kinder mit diesem konfrontiert sind, mit dem Vater dabei, der erklärt, sodass sie nicht neugierig werden über diese Dinge. Und wenn sie dann Fragen stellen, so oft ich konnte, versuchte ich, eine Antwort zu geben. Die Kleine, wo sie jetzt 22 ist, wir haben wöchentlich, wenn wir können, ein Mittagessen zusammen. Wir gehen essen und es ist meistens eine Schüssel Suppe. Also nicht viel essen, nicht geraum, aber Zeit. Wir haben eine Stunde Zeit und es gibt ein chinesisches Lokal nicht weit von der Schule und da kriegen wir Suppe. Wir essen alle beide für insgesamt vielleicht 2 Euro. Und es geht gar nicht um das Geld und es geht nicht um die Menge der Speise. Es geht darum, dass wir zusammen sind und wir tauschen aus. Und einmal waren wir zusammen und haben gegessen. Wir hatten eigentlich ausgemacht, eine Stunde zusammen zu sein. Sie hatte Führerschein gemacht und sie wollte fahren. Ich sagte, fahr du. Und wir steigen ins Auto. Das Gespräch hat begonnen im Lokal. Und wir steigen ins Auto nach unserer Stunde und ein Thema kommt auf. Und sie beginnt zu weinen am Lenkrad. Und sie fährt am Haus vorbei und sie fährt weiter. Und wir fahren eine ganze Stunde zusammen und reden und weinen zusammen und beten zusammen. Und zum Schluss sagt sie, Papa, ich bin so dankbar. Wir können über diese Dinge reden, dass du mich verstehst. Ich bin so dankbar. Ich spreche mit ihr darüber, wie eine Frau auszusehen hat. All die Dinge, da habe ich 2 Texte über Keuschheit und über biblische Reinheit vor der Ehe, die übersetzt sind ins Deutsche. Und ich habe sie auf der Festplatte, vielleicht kann ich jemandem dalassen, dass sie euch gegeben werden können. Auf jeden Fall, diese Dinge habe ich erklärt. Und eines Tages läuft sie im Haus, im Wohnzimmer, kommt auf mich zu und ich sagte, oh Schatz, das ist zu kurz. Als Vater weiß man nicht, welche Reaktion kommt. Ich sagte, Schatz, das ist zu kurz. Sie sagte, okay, dreht sich um, geht hin und zieht was anderes an. Weil ich eben erklärt hatte, wie Männer denken und was damit verbunden ist, und sie hat auch die Bücher von Arthur Byrne gelesen, und sie weiß, wie Männer denken, möchte sie auch nicht so wirken. Und die Tatsache, dass sie sich umdrehte und ging, war mir so eine Entlastung und eine Erleichterung, weil ich eigentlich eventuell mit einem Sturm hätte rechnen können, weil ich wahrscheinlich an meine Jugend dachte, wie ich reagiert hätte. Das Letzte, was ich erwähnen möchte heute Morgen, ist: Liebe sie durch das Zugeben eigener Versagen und die Bitte um Vergebung. Es ist absolut, absolut, absolut wahr. Meine Hand ins Feuer, denke ich, dass alle Eltern, die hier sind, Fehler gemacht haben. Also da gibt's keine Frage. Und ich bin überzeugt, nicht nur Kunstfehler in der Erziehung, sondern Sünde. Ich habe einmal das falsche Kind gestraft mit der Rute. Habe ich mich korrigiert. Denn einer hat gelogen und der andere hat die Strafe bekommen. Und wo ich das gemerkt habe, oh Mann, habe ich mich korrigiert. Wir alle machen Fehler. Was wichtig ist, und das sagte ich einem Paar diese Tage, kennst du die Worte, ich denke, Petrus hat sie gesagt, die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu? Ich denke, das ist in Petrus. Die Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Wenn die Kinder wissen, dass wir sie lieben, und ich wiederhole hier, was ich sagte in der letzten Stunde, das Wasser, in dem sie schwimmen, muss durchdrungen sein mit Annahme, mit Bestätigung, mit Liebeserweisen. Sie müssen wissen, dass wir sie lieben, denn wenn wir Fehler machen und sie wissen, dass wir sie lieben, dann sagen sie, ah, sie hat's gut gemeint. Und sie tragen nicht nach, denn sie wissen, wir haben sie lieb. Und sie geben Spielraum für Fehler, weil sie auch wissen, sie machen Fehler. Diese Tage hörte ich von einem 6-jährigen Kind, das sagte, Mama, ich komme nicht in den Himmel, ich habe eben gesündigt. Kinder haben das Wissen, wie sie sündigen und dass böse Gedanken und böse Worte Sünde sind. Sie wissen das, sie haben ein scharfes Gewissen. Und so, wenn wir versagen, sind sie gerne bereit, wenn sie wissen, sie werden geliebt, zu sagen, ach, die Mama ist müde oder die Mama hat übersehen oder der Papa hat. Sie geben uns Spielraum, ein paar Fehler, auch Kunstfehler zu machen in der Erziehung. Aber wenn wir sündigen, ich denke auch, wenn wir Fehler machen, die nicht unbedingt als Sünde zu bezeichnen sind, aber halt Fehler, es ist immer gut, wenn wir Fehler machen, zu sagen, es tut mir leid, das war ein Fehler, bitte vergib mir. Diese paar Sätze, es tut mir leid, das war ein Fehler, es war eine Sünde, bitte vergib mir. Das kostet was? 15 Sekunden? 10, 12? Man könnte es timen, also ich denke wenige Sekunden Zeit, mehr Demut als Zeit. Die Bereitschaft zuzugeben, ich habe gesündigt. Rechthaberei ist nicht schön. Rechthaberei ist hier im Lande und in dieser Kultur ganz besonders verbreitet. Es gibt Rechthaberische in den USA, aber es gibt Rechthaberei in Deutschland, die über meine Vorstellungskräfte weit hinausgeht. Ich übertreibe überhaupt nicht, wenn ich das jetzt mitteile. Eine, die wir kennen, hat gestritten mit der Schullehrerin in USA, dass Florida und New Jersey beieinander liegen. Florida ist nach unten und New Jersey in Neuengland ganz oben. Und sie stritt mit der Lehrerin vor allen Schülern. Florida und New Jersey sind beieinander. Die Lehrerin holte die Karte und zeigte es ihr und sie stritt weiter. Und dann stritt sie mit meiner Frau, dass es kein Südamerika gäbe, sondern nur die Südstaaten von den Vereinigten Staaten. Und meine Frau holte die Karte, South America, North America. Und sie stritt weiter. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ich wollte niemals im Leben mit dir verheiratet sein. Oder? Du? Also ihr lacht, aber wolltest du mit einer solchen Person verheiratet sein? Die Person argumentiert gegen feste, klare, anerkannte Tatsachen, dass etwas ist, was gar nicht ist. Das ist Rechthaberei im schlimmsten Sinne des Wortes. Manche Väter bestehen darauf, sie sind die Väter und sie geben nie zu, dass sie was Falsches machen. Und wie viel Mal wurde mir gesagt, wenn mein Vater einmal zugeben würde, er hätte einen einzigen Fehler gemacht in seinem Leben, könnte ich eventuell ihn ernst nehmen und ich könnte eventuell an seinen Gott glauben. Aber weil er das nicht tut, interessiert er mir nicht mehr und ich interessiere mich überhaupt nicht für seinen Gott. Wie viele Väter, auch christliche Väter, haben ihre Kinder vertrieben, weg von sich und von Gott, durch die Tatsache, dass sie nicht bereit waren, klein beizugeben, sie haben gesündigt gegen das Kind Und sie brauchen die Vergebung des Kindes. Das Kind ist so gerne bereit zu vergeben. Das habe ich jedes Mal und jedes Mal und jedes Mal erfahren. Ich habe viel Erfahrung, weil ich oft bitten musste. Einmal fuhren wir, waren in Darmstadt und wir fuhren los. Und der jüngste Sohn hat angefangen zu schreien. Und ich sagte, Lamar, sei still. Und er schrie weiter. Lamar, sei still. Er schrie weiter. Und wie ich sagte, ich bin ja Mensch und ich explodierte. Wir fuhren rechts ran, ich drehte mich um und schlug ein paar Mal mit der zu viel vorhandenen Hand. Drehte mich um und fuhr weiter. 100 Meter, 200 Meter und mein Gewissen schlug wie verrückt. Ich fuhr rechts ran, schaltete Motor ab, drehte mich um mit Tränen und sagte, Lamar, bitte vergib mir, das war total falsch von mir. Er hat mir vergeben, ich vergebe dir, Papa. Und dann die beiden Söhne neben ihm, habe ich gesagt, bitte Ryan, vergib mir, das war kein gutes Vorbild als Vater, bitte vergib mir. Ja, Papa, ich vergebe dir. Und Philipp hat mir auch vergeben. Aber ich schäme mich, bis heute noch. Ich erzählte die Geschichte in der eigenen Gemeinde vor 2 oder 3 Jahren in einer Predigt. Und Lamar war da, der junge Sohn. Wir sitzen am Mittagstisch und er fragte mich, Papa, weißt du, warum ich geschrien habe damals? Nein. Papa, wir wollten losfahren und ich wollte einen Fensterplatz haben auf dem Rücksitz. Und ich bin früher zum Auto gegangen und die anderen Jungs stiegen von den Seiten ein und rutschten mich in die Mitte. Und ich wollte meinen Fensterplatz haben. Und da fühlte ich mich noch schlimmer. 20 Jahre später. Er konnte sich sehr gut an die Begebenheit erinnern. Seht ihr das? Sie können sich absolut genau an diese Dinge erinnern. Er hat mir vergeben. Und wir lachten am Mittagstisch vor ein paar Jahren drüber. Aber vergessen ist es nicht gewesen, sondern es blieb hängen. Sie sind klein. Und genauso wie du dich an manche Dinge erinnern kannst aus der Vergangenheit, die schief liefen. Du kannst dich genau erinnern, wo du warst, wie es lief, wie der Ton war und was geschah. Ob darüber Vergebung liegt, weil eventuell du total missverstanden wurdest, ist die Frage. Und denke daran, du hast jetzt kleine Kinder, die fantastische Gedächtnisse haben und die auch das aufsaugen und aufnehmen und dann ein ganzes Leben lang verarbeiten. Und Dinge werden entschieden von Erwachsenen, aufgrund von Erlebnissen in der Kindheit, und Hitler ist einer davon. Er entschied sich gegen die Juden, weil er etwas erfahren hat in der Kindheit. Also das heißt, es prägt uns. Unser zweiter Sohn war in Black Forest Academy. Ich wurde überführt vom Heiligen Geist, ich muss hinfahren zu ihm, ich muss mich entschuldigen. Ich musste nach Frankreich, also in Stuttgart, bin ich losgefahren, habe angehalten in Lörrach oder in Kandern. Und ich sagte, Phil, können wir nicht einen Spaziergang machen? Und wir machten einen Spaziergang dort auf die Felder. Wer es kennt in Kandern, das ist ja sehr ländlich. Und wir liefen auf die Felder und da habe ich gesprochen und mein Herz ausgeschüttet bei Phil und sagte, bitte vergib mir. Und dann sagte er, oh ja, ich vergebe dir, aber Papa, wenn ich zurückblicke an meine Kindheit und Jugend, ich würde überhaupt gar nichts ändern. Ich schüttelte nur den Kopf und ich sagte, danke Phil für deine Vergebung und danke für diese Rückmeldung. Ich möchte aber, dass du weißt, ich würde einige Dinge ganz bewusst ändern. Er hat mir vergeben, hier deckt die Liebe eine Menge von Sünden zu. Er hat mir vergeben und es nicht nachtragen. Und wir haben auch bis heute noch eine fantastische, fantastische Beziehung zueinander. Liebe sie durch Gebet. Liebe sie durch das Verhalten, vorbildliches Vorleben, durch anhaltende Annahme und Bestätigung, durch notwendige Korrektur, liebe sie durch das Einprägen vom Wort Gottes und biblischen Werten und liebe sie durch das demütige Zugeben eigener Versagen und die Bitte um Vergebung. Ich habe genügend Fehler gemacht, um unsere Kinder zigfach zu zerstören. Aber es gibt die Gnade des Herrn und ich bin dankbar für seine Gnade. Ich nehme überhaupt nichts auf mein Konto und sage, ich hab's recht gemacht. Danke, du kannst mich angucken, wie gut ich bin. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich total abhängig von der Gnade Gottes. Erziehung ist Gnadensache. Total Gnade, dass die Kinder dem Herrn dienen, ihn lieben. Und ich möchte, dass ihr versteht, das ist mir sehr, sehr wichtig. Nicht, dass man denkt, ich denke, es wäre mein Verdienst, doch wir hätten es recht gemacht. Nein, wir haben viele Dinge verkehrt gemacht. Wir sind handelsübliche Eltern, genauso wie ihr. Ein Buch zum kurzen Schluss, habe ich 2 Minuten. Haben wir keine Rechte, Fundamente für Nachfolge und Dienst von Mabel Williamson. Ich entdeckte das Buch in unserem ersten Jahr wieder in den Staaten. Das Buch ist vergriffen. Und dann, letztes Jahr, sagte man mir, das ist rausgekommen, Taylors Taschenbuch. Und in Deutsch, es ist in den 50er Jahren geschrieben worden von einer Missionarin, die die Gesinnung Jesu beschreibt. Jesus gab seine Rechte auf, er öffnete seine Hände und klammerte sich nicht fest am Himmel, sondern kam auf diese Erde. Und sie spricht hier von den Rechten, die man aufgibt. Messer und Gabel oder Stäbchen. Liebe kommt von der Hygiene, mit den Augen anderer sehen, nicht einmal 5 Minuten für mich selbst. Und wenn alles ganz anders kommt, mein Recht auf Liebe, eine Missionarsfamilie, wie Gott sie gefällt, Zusammenleben auf dem Missionsfeld, die Gefahr eines neuen Kolonialismus, Hilfe zur Selbsthilfe, Jesus verzichtete auf seine Rechte, er verzichtete und ich, es ist ein bedeutendes Buch, kurz in einer Stunde zu lesen, aber für ein ganzes Leben umzusetzen. Wir stehen auf und beten zusammen. Danke, Vater im Himmel, für die Tatsache, dass du uns in die Demut führst. Und wenn wir auch meinten, wir sind so schlau und machen es richtig, du schenkst uns dann Kinder, die uns helfen, auch in die Demut zu kommen. Demut zu lernen und unsere eigenen Unzulänglichkeiten und Versagen klar vor Augen zu sehen. Bitte vergib uns unsere Versagen und hilf uns bereit, auch gerade zu stehen für diese, unsere Kinder anzusprechen, wo notwendig, und sie um Vergebung zu bitten. Und hilf uns, Vater, in dem Umgang, auch in der Jüngerschaft, in der Gemeinde, es ähnlich zu verhalten. Danke dafür in Jesu Namen. Amen.